Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Peinlich, peinlich wird's heute hier, aber keine Sorge, ihr seid nicht allein.
Das, was ich empfinde, nur ich habe jetzt diese dumme Nachricht geschrieben, das stimmt halt einfach nicht,
sagt der Psychologe Sascha Neumann. Mit ihm werden wir in dieser Ab 21 darüber reden, wie wir peinliche Social-Media-Posts oder Nachrichten wieder gerade biegen können und warum wir ihnen überhaupt erliegen. Ich frage mich ja zum Beispiel häufiger, gerade bei Influencerinnen und Influencern, die sich mit Lichterkette und Kürbissen auf ihrem Bett drapieren und dabei Werbung, sagen wir zum Beispiel, für Waschmittel machen. Warum macht ihr sowas? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Carla. Im Netz ist sie unterwegs als Carla Chuck Knows. Sie macht sich da dezent lustig über diese Art von Posting. Hi Carla.
Hallo Dominik.
Lass uns mal gemeinsam durch deine Twitter-Timeline gehen, durch deine Bildergalerie. Ja. Was sehen wir da an peinlichen Postings, die du aufgreifst von anderen?
Diverse. Ich habe mir natürlich so diese typischen Influencer rausgesucht, die ihr ganzes Leben so kreieren, dass es toll aussieht. Ne? Toll gestylt, tolle Outfits, tolle Landschaften, alles ist immer toll, toll, toll. Und denen bin ich so ein bisschen auf der Spur, weil ich mir denke, ne, wir alle haben ein Leben und das ist halt nicht immer toll. Aber es wird suggeriert, als sei immer alles toll und das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen.
Also ich meine, man kann es ja auch einfach an sich vorbeiziehen lassen. Ne? Im Radio sagt man, es versendet sich. Gut, im Internet bleibt es einfach da. Also ich meine, warum hakst du da ein? Warum nimmst du die Posts und repostest die ja letztlich mit einem Kommentar von dir?
Ja, zum einen muss ich sagen, es lässt einen ja selber nicht so ganz kalt. Das ist ja mittlerweile schon normal. Dann hast du irgendwie jemanden, der ein tolles Bikini-Foto postet am Strand und du drückst Like und denkst, warum drücke ich das jetzt überhaupt? Weil eigentlich, wenn man sich so ein Foto genauer anguckt, ist halt vieles dabei, wo man denkt, das schreit einfach nach Fake. Ne? Also es wird inszeniert und dekoriert und gefotoshoppt. Viele Influencer sind mittlerweile nicht mal an schönen Orten, sondern die photoshoppen den Hintergrund komplett rein. Das ist teilweise so offensichtlich, dass ich mich wirklich frage, warum hat man so einen Geltungsdrang und warum faked man das so offensichtlich und warum hat man dann noch so viele Follower, die eigentlich wissen, dass es alles Betrug ist und es trotzdem irgendwie gut finden. Das wundert mich und ich finde es halt immer interessant, wie Menschen so ticken und das ist für mich sehr, sehr interessant, einfach zu beobachten, was da so passiert.
Mein persönlicher Favorit, wir nennen jetzt hier natürlich keinerlei Userinnen und Usernamen, aber mein Favorit ist das Paar. Sie ist sichtbar schwanger, so 7., 8. Monat würde ich mal schätzen und die beugen sich in freudiger Erwartung über einen wahrscheinlich positiven Schwangerschaftstest. Das ist sehr peinlich. Das hast du auch aufgegriffen. Warum?
Genau, ja, weil ich genau das dachte. Man sieht das halt und nimmt das mittlerweile so hin. Und wenn man genauer hinguckt, denkt man, mein Gott, was passiert hier eigentlich? Und ich finde, das ist bei so vielen dieser Influencer so, man nimmt es so hin, weil es so normal geworden ist. Und oftmals lohnt sich der zweite Blick und dann sieht man erstmal, was das einfach für ein Wahnsinn ist, der da teilweise abgebildet wird. Ne? Das stimmt halt hinten und vorne ganz oft gar nichts mehr.
Hast du so eine, sagen wir mal, irgendwie eine Regel festgestellt, was besonders gerne peinlich gemacht wird oder was sind so die Hauptzutaten eines peinlichen Postings?
Ja, also was beim echten Influencer natürlich dazugehört, ist Deko. Lichterketten gehen natürlich immer. Da kann wirklich irgendwie der Fernseher komplett mit Lichterketten eingewickelt sein, wo ich mir denke, naja, wie will man da überhaupt noch Fernsehen gucken? Das Bett ist mit Lichterketten eingewickelt. Was ich auch immer sehr absurd finde, sind Influencer, die sehr gerne Fotos im Auto machen. Da ist dann irgendwie das Lenkrad mit Lichterketten eingewickelt, die Gangschaltung, der Rückspiegel.
Und machst du das nicht?
Ja, in meiner Freizeit, aber nee, aber das sind so Sachen, wo man sich wirklich wundert und dann liked man das und wenn man wirklich dann mal nachdenkt, denkt man, was ist das für ein Wahnsinn einfach, ne? Also Lichterketten gehen immer, gerne natürlich auch Tierbabys. Wenn man keine Tierbabys hat, gehen auch immer Kaffeebecher von bekannten amerikanischen Marken. Dann kann man natürlich auch auf die Jahreszeit gucken. Was sich im Herbst immer sehr nett anbietet, sind Kürbisse. Und dann ist es auch egal, ob man mit den Kürbissen im Bett liegt oder Auto fährt oder im Wald sitzt. Überall sind Kürbisse. Und das, was mich wundert, ist halt einfach, das sind halt keine Einzelpersonen. Die kopieren sich ja alle gegenseitig. Und die haben wirklich Hunderte und Tausende von Likes. Also Leute, die es irgendwie gut finden, warum auch immer. Vielleicht denken sie nicht drüber nach, vielleicht ist es normal geworden. Ich weiß es nicht. Das ist das, was mich so daran fasziniert. Ne?
Du hast schon selber gesagt, du bist auch im weitesten Sinne in dem Bereich auch tätig, machst auch Marketing. Da muss doch nochmal jemand drüber gucken. Oder?
Ja.
Oder ich meine, wenn die hunderttausende Follower haben, da sind die ja nicht allein in aller Regel, sondern da haben die ja noch vielleicht mal jemanden, mit dem sie sich zumindest mal austauschen, bevor so ein Post online geht, oder?
Das auch, aber es ist ja oft so in der Branche, der Erfolg gibt dir dann recht, ne? Egal wie verrückt das ist oder wie weit das an der Realität vorbei ist. Wenn du Erfolg hast, dann rechtfertigt das oft sehr viel. Und das finde ich dann auch manchmal sehr schade, ne? Und was mich einfach daran ärgert, ist, es sind ja keine offensichtliche Werbefiguren. Das sind ja Privatpersonen, die mit ihren Followern so eine Art virtuelle Freundschaft aufbauen, die aber nichts anderes machen, als Produkte in die Kamera zu halten, um was zu verkaufen oder zum Konsum anzuregen. Nur, dass das alles unter diesem Deckmantel der ich bin deine Freundin, Freund, Privatperson geschieht. Mhm. Das finde ich halt auch sehr kritisch, gerade für jüngere Leute, die das vielleicht noch nicht so durchblicken. Ne?
Also neben dem ganzen peinlichen Inszenierungskram, ob man jetzt da 10 Kürbisse hinknallt und noch eine Lichterkette sich um die Hand wickelt dabei, das ist ja das eine. Das andere ist, sagst du sozusagen, so eine fast schon politische Dimension irgendwie, oder? Das Ganze?
Genau. Und das ist auch so, warum meine Posts entstanden sind. Zum einen frage ich mich natürlich, warum like ich das dann selber? Obwohl ich es ja eigentlich, ist es ja absurd. Und zum anderen finde ich es einfach auch gesellschaftskritisch, weil wir leben in einer Welt, wo sich so viel um Fakes dreht. Du hast Fake News, dann hast du irgendwie Fake Lippen und ein Fake Hintern, alles ist operiert, dann hast du noch Fake Profile mit Fake Deko, mit Fake Landschaften. Es ist halt alles so fake und das finde ich halt manchmal sehr, sehr traurig und möchte dadurch humoristische Postings einfach irgendwie darauf hinweisen, auf meine Art. Ne? Hm.
Brauchst du lange für die Punchlines, die du da reinknallst?
Nein, gar nicht. Ich gucke mir dieses Foto an und denke mir, wie hätte das Foto eigentlich entstehen können? So, das ist zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Alltagsszenario, Tee kochen, ja? Wenn ich mir einen Tee mache, dann trage ich eine Joggingbuchse, die Küche ist nicht aufgeräumt, das Teewasser schwappt irgendwie über, weil ich es halt neben die Tasse gieße. Der Tee zieht zu lange, weil der Hund mir dreimal auf den Teppich gekotzt hat und ich total vergessen habe, was ich mir einen Tee machen wollte. So, das ist mein normales Leben. Wenn ein Influencer Tee kocht, dann ist der perfekt gestylt, hat total das süße Outfit an. Meistens irgendwas Schulterfreies, ohne Hose, aber mit dicken Socken und Wollmütze. Das ist so der Style. Die Herdplatte ist komplett dekoriert mit Lammfeldkissen, im Kühlschrank hängen irgendwie Lichterketten, sodass du gar nicht mehr in den Kühlschrank rankommst. Alles ist total schön und cozy und das Wichtigste ist, die Teemarke ist halt perfekt ausgeleuchtet und inszeniert. So machen sich dann Influencer einen Tee. Und das finde ich halt wirklich absurd, weil es werden Alltagssituationen nachgespielt, die aber mit dem Alltag überhaupt nichts zu tun haben.
Hm. Hast du eine Vermutung, warum die selbst ihre Bilder nicht peinlich finden?
Vielleicht haben sie das anfangs mal getan. Ich finde das auch interessant, wenn man sich so Profile anschaut und mal einfach ein bisschen weiter zurückscrollt. Das war ja nicht immer so. Hm. Also die waren ja auch mal irgendwie normaler. Aber ich glaube einfach, dass wenn du so viel Likes bekommst und auch dein Ego so gepusht wird und der Erfolg dir recht gibt, dann merkst du das irgendwann nicht mehr. Es geht uns ja manchmal auch so, ne? Wenn irgendjemand klatscht, dann denkst du ja gar nicht mehr drüber nach, warum der eigentlich klatscht. Hm. Und das habe ich manchmal schon das Gefühl, dass es da vielleicht auch so sein könnte. Und es wird halt immer normaler, ne? Deswegen, warum soll man sich für irgendwas schämen, was jeder Zweite so macht?
Lichterketten, Kürbisse, Kastanien oder auch ins Dachgeschossfenster reingeschoppte Aussicht aus dem Erdgeschoss.
Genau.
Instagram und Twitter sind reich an peinlichen Postings und Carla nimmt die aufs Korn. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Auf der großen Bühne Instagram inszenieren sich ja viele, da gibt es wenig Realness, wenig Makel, auch wenn es hier und da mal so eine kleine Gegenbewegung gibt. Bei manchen, haben wir vorhin gehört, wird die Perfektion aber manchmal auch ein bisschen peinlich. Da wird zu viel inszeniert und das merkt man dann natürlich auch. Das Ganze gibt es natürlich im Social-Media-Bereich auch hinter verschlossenen Türen, also nicht auf der offenen Bühne bei Instagram, sondern eher so in Messenger-Diensten. Da ist es nicht ganz so perfekt, sondern oft einfach nur noch peinlich.
Es hat bestimmt schon mal Situationen gegeben, wo ich emotional reagiert habe in dem Moment. Und im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich vielleicht erstmal durchatmen sollen.
Zu ernst gemeinte Liebesbekundungen, die gar nicht wahr waren.
Ich habe mal verschickt, dass ich war wütend und ich wollte auf jeden Fall irgendwas kaputt machen. Also irgendwie irgendein Ding von der Person oder so. Auf jeden Fall habe ich das auch genauso geschrieben.
Ich habe einmal fälschlicherweise eine Nachricht, die an meinen Freund gerichtet war, an meine Trainerin geschickt. Und das war eine ärgerliche Botschaft. Also, wie konntest du nur oder so? Also eigentlich fand ich es aber okay. Also sie hat so getan, als wäre es nicht gewesen. Es war angenehm.
Nett von ihr, der Trainerin. Aber ihr habt gehört, es geht also vielen so, dass sie in welchem Zustand auch immer Nachrichten verschicken, die sie dann hinterher bereuen.
Deutschlandfunk Nova.
Vorhin haben wir gehört, bei Instagram gibt es viel professionell peinlichen Content, vor allem von Influencerinnen und Influencern, und jeder und jede kann dabei zuschauen. Der weitaus größte Teil der Peinlichkeiten in Social Media, aber der spielt sich ja quasi hinter verschlossenen Türen ab, in den Direct Messages, in den Reaktionen auf Insta-Stories, über Facebook-Nachrichten und so weiter und so fort. Da wird es gern mal ultra peinlich, vor allem je später der Abend und je höher der Alkoholpegel, desto peinlicher. Wie wir damit am besten umgehen, darüber habe ich gesprochen mit dem Psychologen Sascha Neumann. Hi Sascha.
Hallo, guten Tag.
Wann warst denn du zum letzten Mal peinlich in den sozialen Medien?
Peinlich in den sozialen Medien? Da müsste man wahrscheinlich die Frage sogar weiterfassen. Wann war mir zum letzten Mal was peinlich? Meine Freunde sagen auch immer schon, dir ist ja nichts peinlich, Sascha.
Und das deine Schmerzgrenze ist einfach
die
so.
Die Schmerzgrenze, und da sind wir schon wahrscheinlich am Kern. Ja, also meine Schmerzgrenze liegt einfach wahrscheinlich woanders. Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, der darf keine Schmerzgrenze haben.
Woher kommt denn dieses Verlangen, zum Beispiel im leicht angetrunkenen Zustand Textnachrichten an bevorzugt Ex-Partnerinnen und Ex-Partner zu schicken oder noch schlimmer, Bilder zu posten und mit peinlichen Texten?
Ja, das liegt jetzt hauptsächlich, also wenn man es psychologisch betrachtet, an unseren Emotionen. Also wir haben, wenn man jetzt mal die allerwichtigsten sogenannten Basisemotionen betrachtet, Freude, Ekel, Angst, Trauer und eben die Scham, also das, was uns peinlich ist, dann liegt es hauptsächlich daran, dass man mit Hilfe von Alkoholika, also mit einem betrunkenen Zustand, werden die halt ausgeschaltet, beziehungsweise verzerren sich, verändern sich und haben nicht mehr die Funktion, die sie normalerweise haben. Also das heißt, wenn wir jetzt Scham als peinlich bezeichnen, Scham ist eine Emotion, die eine soziale Funktion hat und die wird einfach ausgeschaltet an der Stelle. Und deswegen schicken wir plötzlich Sachen ungehemmt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann weiter.
Das hat also nichts mit der Tageszeit zu tun, sondern einfach mit der Promilleanzahl.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also sozusagen, ich bin jetzt Anti-Alkoholiker, ich kann mir jetzt bei Alkohol
nicht schwer reinigen. Du weißt gar nicht, wovon
wir
sprechen.
Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht eigentlich. Ich kann nur das Phänomen dahinter betrachten. Das heißt, die Scham selber, also Scham hat einfach einen Nutzen. Also wenn man jetzt evolutionsbedingt betrachtet, wozu ist eigentlich Peinliches da? Man könnte ja sagen, oh Gott, warum ist mir das jetzt peinlich? Nur weil ich jemandem sage, dass ich ihn liebe. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache, wenn man jetzt mal vom Positiven ausgeht. Nachts im Suff habe ich jetzt irgendeiner Freundin oder einem Freund geschrieben, dass ich verliebt in ihn oder sie bin. Und am nächsten Tag ist es mir peinlich, dann könnte man ja erstmal sagen, ist doch eigentlich eine schöne Nachricht. Aber ich schäme mich, weil ich etwas tue, was nicht der sozialen Norm entspricht. Und die soziale Norm ist ja dafür da, dass wir in einem Rudel zusammenhängen und zusammengehören. Und das würde dann in dem Augenblick wegfallen. Und deswegen brauchen wir die Scham, dass wir zusammenhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass uns Dinge peinlich sind. Sonst würden wir alle nackt über die Straße laufen und es wäre uns egal. Aber alle Leute würden uns komisch angucken. Mhm. Und da wir das nicht tun und alle angezogen sind, also der Norm entsprechen, ist es gut, dass es eben Scham gibt.
Wie reagiere ich am nächsten Tag? Wie komme ich aus dem Schlamassel sozusagen raus, wenn es eben nicht positiv gelesen wird, dass im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich liebe dich, sondern weil man eben nicht mehr zusammen ist, ist es dann doch irgendwie ja, schambehaftet.
Das ist das Problem an Scham. Also Scham und Schuld sind große Themen in der Psychologie, werden von demselben Zentrum im Gehirn gesteuert. Und zwischen Scham und Schuld gibt es nur diesen einen einzigen Unterschied. Und der heißt, ich kann mich entschulden, aber ich kann mich nicht entschamen. Also wenn man es jetzt im übertragenen Sinne betrachtet. Ich kann einfach sagen, ich trete jemanden aus Versehen und kann sagen, oh, entschuldigen Sie bitte. Aber ich kann das eben nicht bei Scham tun. Wenn ich den ganzen Tag einen Popel an der Nase hatte und abends im Spiegel gucke und sehe den dann da, dann denke ich mir, oh Gott, wie peinlich war das, ich kann morgen nicht mehr ins Büro, ich muss umziehen. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann mich dafür nicht entschuldigen. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Das heißt, eigentlich komme ich gar nicht aus dem Schlamassel raus.
Aber bei Entschuldigen, wenn ich das richtig verstanden habe, muss dir jemand anders ja auch die Schuld nehmen eigentlich, ne?
Genau. Also das Problem ist, dass Schuld aktiver Prozess ist und Scham ist ein passiver Prozess. Und dieser passive Prozess, der macht das so schwer, weil ich wurde ja enthemmt durch den Alkohol und habe dann die Nachricht geschrieben. Und am nächsten Tag sage ich ja, ich konnte nichts dafür, es ist von allein passiert. Und aus der Nummer komme ich dann nicht mehr raus. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind wesentlich schwieriger als bei Schuld. Also ich kann mich ja, wie gesagt, entschulden dabei.
Das heißt, da muss aber der andere, die andere Empfängerin, Empfänger der Nachricht eigentlich hergehen und sagen, war okay.
Richtig, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was kann ich eigentlich tun? Ich muss es erstmal ansprechen. Das heißt, ich habe es jetzt getan, ich habe es gesagt, was ist eigentlich das Peinliche daran? Ich habe ja eigentlich meistens etwas Wahres gesagt, was ich mich im normalen Zustand nicht getraut hätte. Und da können wir jetzt sagen, ja, okay, also sei erstmal so ehrlich, radikal ehrlich und sage an der Stelle, was ist das eigentlich, was dir so peinlich daran ist? Also teile mit, das ist mir jetzt unsagbar peinlich, was ich gemacht habe. Und ich will nur, dass du weißt, dass ich das im normalen Zustand nicht gesagt hätte. Aber ich muss zugeben, das ist das, was ich wahrscheinlich wirklich in dem Augenblick gedacht habe. Also das heißt, ich komme eigentlich nur noch mit der radikal ehrlichen Nummer daraus. Mhm. Entschulden hilft nicht und ich kann es ja auch nicht rückgängig machen, wie gesagt.
Die andere Seite, die Empfängerseite, kann dabei ja aber auch sowas wie Scham möglicherweise empfinden. Man fühlt sich peinlich berührt in dem Fall.
Richtig, genau. Na,
was steckt da dahinter?
Dasselbe Prinzip, wie ich zuvor gesagt hatte, im sozialen Gefüge ist es halt unangenehm. Also wir kennen ja auch inzwischen das Thema der Fremdscham, also was ja was Ähnliches ist. Ich bekomme etwas und ich muss das jetzt mit angucken und ich musste das lesen und auch, das ist mir peinlich oder so etwas. Und genau da an der Stelle ist es halt ein ähnliches Phänomen. Also die andere Seite sagt auch, ich kann gar nichts dagegen machen. Hätte ich wenigstens etwas aktiv verschuldet, aber nein, es ist einfach die Scham, die im Raum steht. Und auch da hilft auf der anderen Seite nichts anderes, als dann zu sagen, ja, das ist mir auch unangenehm, diese Nachricht zu lesen. Mhm. Und in dem Augenblick, wo beide das sagen, begegnen sie sich an der Stelle wieder.
Das Wort übergriffig fällt wahrscheinlich in dem Zusammenhang ganz gerne auch
ja,
mal.
Ja, also jemand ist übergriffig mit mir umgegangen. Aber das lässt sich trotzdem leicht auflösen, wenn nicht jemand übergriffig damit umgegangen ist oder es kommt so an, dann kann die andere Seite wenigstens sagen, so ja, es lag am Alkohol und nicht an mir selber. Ich würde es normalerweise nicht tun. Hm.
Du sagst das so leicht, das lässt sich leicht nicht auflösen. Das ist
ganz im Gegenteil. Also auch wenn es jetzt leicht von mir gesagt ist, weil es als psychologisches Phänomen beschrieben ist, es ist eigentlich eine der schwierigsten Emotionen. Mit Angst lässt sich fast leichter umgehen. Als Jugendtherapeut arbeite ich viel mit Jugendlichen. Hauptsächlich bei Mädchen ist das Problem dabei, dass Mädchen mit Scham zu tun haben. Also sie haben einen Pickel im Gesicht und sie trauen sich nicht mehr in die Schule. Also es ist ihnen peinlich, in die Schule zu gehen. Und es lässt sich aus therapeutischer Sicht extrem schwer behandeln. Angststörungen lassen sich viel leichter behandeln. Also von den Grundemotionen ist Scham eine der problematischsten. Mhm. Es ist extrem schwer, ehrlich und radikal zu sagen, ja, das denke ich wirklich, aber ich hätte es dir nie gesagt, hätte ich den Alkohol nicht getrunken, dann hätte ich das gar nicht geschrieben.
Jetzt bist du Psychologe, hast auch schon gesagt, eben arbeitest viel mit Kindern und Jugendlichen. Da ist Alkohol, sollte da eigentlich tendenziell noch kein Thema sein. Aber wenn man weiß, dass man diese Neigung hat, sich selbst in so eine blöde Situation zu bringen, wie kann man sich da vielleicht wappnen? Gibt es da so Workarounds, was kann man machen aus deiner Sicht?
Naja, da zitiere ich tatsächlich auch gerne so einen Altvater der Psychologie, Carl Rogers, der sagte, what's most personal is most universal. Also das, was ich für persönlich empfinde, sagen sie, oh, dieses Problem habe nur ich habe diesen Pickel im Gesicht und nur ich habe jetzt diese dumme Nachricht per WhatsApp geschrieben oder was auch immer. Das stimmt halt einfach nicht. Es ist most universal. Das heißt, das, was mir passiert, würde ich eine Selbsthilfegruppe aufmachen und aufzeigen lassen, wer das selber schon mal erlebt hat, wird erstaunt sein, wie viele Menschen das noch erlebt haben.
Also sonst
das
heißt, sprechen wir jetzt auch nicht drüber.
Bitte?
Sonst sprechen wir jetzt auch gar nicht
richtig
drüber. Warum lachen wir denn so gern aber über sowas auch? Man muss sich das vorstellen, du kennst es jetzt nicht aus dem eigenen Erleben, aber ich kenne das sehr wohl, dass man also etwas schreibt, was einem hinterher unsagbar peinlich ist. Wenn ich das jetzt drucke, dann liest es jemand anders. Warum verleitet uns das auf der anderen Seite dann zum Lachen, wenn für mich das einfach nur so peinlich ist, dass ich im Erdboden versinke?
Naja, also sozusagen, ich stelle es mir aus zwei Perspektiven vor. Einmal als Übersprungshandlung, also um aus dieser Nummer allein wieder rauszukommen, finde ich es jetzt einfach witzig. Das ist dann so eine Art Lachen, was auch kein richtig echtes Lachen ist. Wir lachen darüber und sagen so, oh Gottes Willen, hoffentlich passiert mir das nicht. Und das andere ist einfach, weil es wirklich lustig ist. Du hattest ja vorhin gefragt gehabt, wann ist mir letztes Mal was peinlich gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ich morgens auf unserer Toilette habe ich den Müllbeutel gewechselt und wollte aber gerade unter die Dusche steigen und habe dann kurz die Wohnungstür aufgemacht und habe den Beutel nach draußen geworfen. Und unser Nachbar hat mich gesehen. In dem Moment war es mir auch peinlich, habe aber zugleich angefangen zu lachen. Also er hat mich halt einfach nackt morgens, wie Gott mich schuf, gesehen.
Das Detail hast du ausgelassen.
Ja, genau. Ich war einfach nackt, weil ich dann unter die Dusche steigen wollte. Und das war natürlich auch peinlich. Und ich habe aber selber im Augenblick gelacht. Das heißt, ich habe mich selbst gelacht und der andere hat auch gelacht. Aber ihm war es genauso peinlich in dem Moment. Das heißt, es kommt alles zugleich zusammen. Das heißt, Humor kann an der Stelle auch einfach helfen, mit so einer Situation klarzukommen. Mhm. Also was hilft gegen Scham? Wurde ja vorhin auch gefragt von dir. Also was hilft dagegen? ja, ein bisschen eine Portion Humor und nicht alles so persönlich nehmen, weil wir sind nicht allein mit dem Problem der Scham auf der Welt.
Sagt Sascha Neumann, Psychologe und, wie ich gelernt habe, Coach für den provokativen Stil. Interessanter Jobtitel. Sprechen wir wann anders drüber. Heute hat er uns erklärt, wieso wir uns so leicht verführen lassen von sozialen Medien und dann peinliches posten oder peinliche Nachrichten an andere schreiben. Die Ab 21 war das über Insta-Scham, wann Social Media peinlich wird. Am Mikro war für euch Dominik Schotter. Danke fürs Zuhören, bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.